Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Ausgabe von Galabinit in der Podcast-Quiz-Show, dessen Name ein Anagramm des Originals ist. Schon ganz schön spät sind wir mit unserer Oktoberausgabe dran. Ich bin der Moderierende Max Snyder und wir begrüßen unsere heutigen Kandidaten. Aus dem weinerlichen Neustadt an der Weinstraße die laberlustige Leni. Aus dem kolorierten Karlau die jammende Jenny.
Hi, hi.
Und aus dem schaurig schönen Saarlouis der hungrige Holm.
Huhu.
Eigentlich hätte es jetzt gut gepasst, wenn jetzt nochmal die Tür gequietscht hätte.
Ja, das finde ich auch.
Und wir melden Verluste an. Nicht ausgeloste fünfte Person und an vierter Stelle der Malik, der das irgendwie verpeilt hat und aber entschuldigt ist, weil Umzug und andere Dinge und ist auf jeden Fall ein andermal noch dran. Und ja, damit auch willkommen zur zweiten Runde des sehr spontanen Galabinit in Tournament sozusagen. Und ich erkläre jetzt nochmal für unsere Gäste auch vor allem den Modus operandi dieser Sendung hier, dieser Ausgabe. Ich stelle euch... Das war jetzt kein eingespielter Soundeffekt, sondern eine quietschende Tür im Hintergrund einer der hier Anwesenden.
Und Saarlouis gehen die Geister um.
Und ich stelle euch zunächst erst wieder die üblichen Fragen. Sechs an der Zahl. Was ergab sich so aus der letzten Sendung? Da waren es auch sechs. Ich glaube, durch Zufall oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und dachte mir, okay, dann gleiche Chancen für alle und dann halt auch in dieser Runde sechs normale Fragen. Und danach stelle ich euch im Normalfall fünf Schätzfragen pro Kandidat. Also das ist dann quasi pro Kandidat jeder noch einmal die Chance hat, Punkte zu machen. Diesmal spielt ihr nicht miteinander, sondern gegeneinander. Und die ominöse Liste, von der immer geredet wurde, wo ich eintrage, wer was gelöst hat, die gibt es wirklich. Die habe ich ausgewertet im August. Und da habe ich jetzt hier noch so ein paar Statistiken. Also Teilnehmerinnen seit November 2020, wo wir hier mit unserem monatlichen Rhythmus angefangen haben, 20. Gestellte Fragen 123, davon nicht gelöst 15. Als Gemeinschaftslösung gewertete Lösungen 16. Also wenn irgendwie alle Anwesenden mal irgendwie was im Raum geworfen haben und dann irgendwie habe ich gesagt, ja, ist richtig, TM, lasse ich jetzt mal gelten, trage ich als halben Punkt oder irgendwie sowas ein und habe mir dann eine lustige Numbers-Tabelle in Numbers gemacht und eingetragen, wer hat wie wann was richtig geraten und war wie oft dran und und irgendwie Team, also Gemeinschaftslösung einen halben Punkt, Doppellösung, also wenn irgendwie zwei Leute zusammen irgendwie eine Lösung erzielt haben, das gilt als Doppellösung, war es auch ein halber Punkt. Die halben Punkte dann jeweils auch für alle Anwesenden in der jeweiligen Sendung. Und daraus haben sich dann halt so Punkte ergeben, wie beim Erik, glaube ich, der, ich glaube, einmal selber was gelöst hat und dann die restlichen Punkte durch die Gemeinschaftslösungen quasi bekommen hat. Und dachte mir, ja, nee, dann machen wir nochmal Chance für alle. Und so war jetzt angedacht, dass quasi alle bisherigen Gäste seit November 2020 gegeneinander nochmal spielen. Und pro Folge quasi 5 Leute gegeneinander spielen. Und dann pro Folge ein Sieger für die Finalrunde ausgelost wird. Und dann in der letzten Folge, die dann ja entweder Ende Dezember oder vielleicht auch Anfang Januar ist, dann 4 Leute gegeneinander antreten und es dann den Galabinit-In-Champion 2021 gibt und vielleicht auch den einzigen dann, also weil wir dann auch in der letzten Saison festgestellt haben, so ja, irgendwie miteinander macht mehr Spaß und irgendwie mit Teams wäre besser gewesen und ja, mal gucken, ob wir das dann nächstes Jahr wieder so machen oder was ähnliches oder gar nicht. Mal schauen. Es gibt auf jeden Fall reelle Preise auch zu gewinnen. Also da es gibt nicht nur Ruhm und Ehre, wie Holm so schön gesagt hat.
Die Hopfung stirbt zuletzt.
sondern auch ja, die Dinge zum Anfassen dann später. ja, also wir fangen gleich an mit den normalen Fragen. Da gibt es auch wieder das übliche Zeitlimit von 10 Minuten, das wir hier so auch uns überlegt haben, so generell für die monatlichen Ausgaben. Da gibt es einen netten Warnton bei 2 Minuten und dann, wenn die Zeit um ist, nochmal dramatische Musik. Und danach stelle ich euch Schätzfragen. Das war in der letzten Ausgabe Fragen rund um Wer wird Millionär? Keine Angst, diesmal geht es nicht irgendwie um irgendwelche Fernseh- oder Quiz-Sendungen, sondern um was anderes. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Und ja, bis hierhin irgendwelche Fragen?
Nö.
Gut.
Nope.
Sieger der ersten Runde war übrigens der Philipp. Der sowohl in der ja, normalen Fragerunde wie auch in der Schätzfragerunde hervorstach.
Alles abgeräumt.
Ja. So, ich nehme nochmal einen Schluck zu trinken hier.
Ist es denn, also ich wiederhole gerne die Frage von vorhin nochmal. Mhm. Oder ich habe es jetzt dann doch verpeilt. Macht es überhaupt Sinn, sich anzustrengen? Kann man es denn noch packen, wenn man einen schlechten Stand hat?
Ja, also alle fangen jetzt, also ich fange heute mit 0 Punkten an sozusagen. Also,
was war das? Also, okay.
Genau, also das, was ihr bisher irgendwie erspielt habt sozusagen. An,
zählt nicht.
Zählt nicht, genau, sondern alle fangen jetzt bei 0 an und in der letzten Runde hat halt Philipp die meisten Punkte gemacht und war halt so mit der Sieger der ersten Runde und spielt dann gegen den Sieger der heutigen Sendung und dann die zwei anderen aus den noch ausstehenden Sendungen. Und ja, achso, warte mal, ich muss mal noch meine Podcast-Maus hervorholen. Die klickt weniger. Die macht. Ja, das Scrollrad ist, glaube ich, bei mir noch, aber das Mausklicken ist ein bisschen leiser. So, muss ich gucken, ob das hier mit den Knöpfchen drücken auch klappt. Und zwar kommen wir dann jetzt zur ersten Frage. Achso, da noch angemerkt, vorher habe ich immer so ein bisschen Tipps gegeben mit irgendwie so, ja, nee, irgendwie geht mal in den oder den Bereich und jetzt sage ich nur noch ja oder nein und also antworte auch dementsprechend. Also ihr dürft euch gerne durchfragen, irgendwie sind wir im Militär oder was? Oder geht es irgendwie um was Reales oder ist es nur ein Spitzname? So, ne? Also
ich, und wir ellbogen uns jetzt gegenseitig weg und warten nicht, bis der andere fertig ist.
Cool, ja, genau, also da in Wirtschaft. wenn jetzt 5 Leute oder 4 gewesen wären, dann hätte ich noch gesagt, es steht euch frei, irgendwie euch untereinander irgendwie heimlich zu Teams zusammen zu tun. So wie das vielleicht auch sinnvoll gewesen wäre. So in Anlehnung auch an das Cinematic Deathmatch zum Beispiel, wo ja auch immer Teams mit 2 Leuten angetreten sind gegeneinander. Aber ja. Gut, wir kommen zur ersten Frage. Und zwar, was ist ein Eisschreiben?
Ein sehr kalter Brief.
Nein.
Hat es mit Eis zu tun? Also gefrorenem Eis?
Nee. Nein.
Ein Eisschreiben sind Briefe, bei denen man hinterher wie zu einer Eissäule erstarrt und üblicherweise werden solche Briefe beendet mit der Floskel hochachtungsvoll.
Nee.
Kommt es von einer staatlichen Institution?
Nein.
Ist es zwischen Privatpersonen?
Das ist dieses Ding, auf welcher Insel ist es, wo sich nicht einigen können, wem sie gehört und alle halbes Jahr fährt dann halt das Militär von dem einen Staat hin und hisst die Flagge und reißt die andere Flagge ab und dann legen sie eine Flasche Whisky hin und dann kommen dann die anderen und reißen sie die Flagge wieder ab und stellen die andere hin und die pinkeln in den Schnee und weil es da so kalt ist, kann man das dann ein halbes Jahr später noch lesen und die schreiben dann, die pinkeln dann in den Schnee, wer das liest, ist doof und das ist ein Eisschreiben.
Nee, das ist eine sehr schöne Lösung für eine andere Frage.
Schade. Mhm.
Kann ich als Privatperson ein Eisschreiben machen, tun?
Ja.
Ist das was Angenehmes?
Ja.
Eisschreiben klingt aber ein bisschen fies. Wie kann das was Angenehmes sein?
Ja. Es sei denn, es geht um Erdbeereis oder so.
Oh, nee, dann lieber Schokoeis.
Es ist eine Geldgewinnbenachrichtigung von Aktion Mensch, die eigentlich ein Einschreiben sein soll, aber bei Aktion Mensch bekamen sie ein paar MacBooks mit kaputten Tastaturen mit Krümeln unterm End spendiert.
Das ist Eisschreiben.
Ja. Und dann mussten sich irgendeinen anderen Buchstaben aussuchen und nehmen dann darum immer das S. Das ist wie bei Stromberg. Switch, die Hakenkreuztaste ist kaputt. Dann nehmen sie halt die Raute-Taste und da rannten sie dann alle mit Rautenflaggen beim Fackelmarsch. Ja. Und so stand auch das Eisschreiben. Eigentlich ist ein Einschreiben.
Ich hätte übrigens gerne Stracciatella und Zitrone, bitte. In der Waffel. Danke.
Joghurt-Eis geht auch.
Ich hätte gerne Eisengel auf dem nächsten Kongress. Nebst dem Schnaps und Chunkengel.
Gab's Chunkengel?
Also es hat zumindest funktioniert, dass ich ins Twitter schrieb, kann uns jemand Schunk bringen? Und es kam jemand vorbei und fragte, ja. Und also wir saßen in der Podcast-Runde zu Star Wars und waren halt an den Stuhl gefesselt sozusagen und haben dann aus der Ferne Schunk bestellt.
Also ich kenne das nur, wenn der Pritlauf auf der Bühne sitzt, dann werden ihm diverse Getränke und
durch die Rohrpost,
andere Dinge gereicht. Ein Eisschreiben.
Verschickt man sowas häufig?
Nicht unbedingt.
Aber es wird verschickt.
Ja.
Ach, nur das über Brief oder auch E-Mail?
Sowohl als auch glaube ich.
Okay.
Aufgemerkt, Bofrost kommt.
Also
oder einer dieser, es gibt ja diese, ja gut, also auf dem Land, ne? Mhm. Gibt es dann ja diese Eislieferanten, die fahren dann halt mit irgendwelchen Tiefkühl-Lieferwagen durch die Gegend und bringen dir dann halt Tiefkühlkram von Bofrost oder Eismann oder sonst was. Und die kündigen sich ein paar Tage vorher an, damit man seine Bestellung schon mal fertig machen kann.
Genau.
Und das ist ein Eisschreiben, dass der Eismann kommt.
Es gibt ja einen Eisbrecher zwischen Menschen in der Konversation, dass ich mich erstmal vorstelle mit einem Eisschreiben, um erstmal das Eis zu brechen.
Nein.
Hast du aber lang nachgedacht jetzt.
Das macht er immer so.
Ja, ich bin immer versucht.
Wahrscheinlich, weil es zwischen Menschen zu tun hat und er weiß nicht ganz genau, was er sagen soll.
Ja, ich halte mich zurück beim Tipps geben. Ich bin mal noch versucht.
Also ist das Schreiben zwischen zwei normalen Menschen in privater Konversation?
Nein.
Okay.
Aber es ist vielleicht zwischen zwei privaten Präsidenten von Staaten in privater Konversation.
Er hat ja schon gesagt, zwischen staatlichen, also dass staatliche Institutionen das nicht schicken.
Mhm.
Ja, aber der Präsident schreibt dann ja
ist
vielleicht
eine staatliche Institution.
Zum Putin als Freund.
Also nein, kann ich muss
nicht. Ist es im Rahmen einer Bewerbung?
Ah, ja.
Der Bewerber schickt das Eisschreiben.
Nein.
Ah, der bekommt ein Eisschreiben.
Ja, quasi.
Wird er eingefroren?
Quasi.
Mhm.
Oh. Ah, also das ist dann keine Absage, sondern das ist ein, wir haben noch drei andere Kandidaten, die uns besser gefielen, aber falls wir mit denen nicht einig werden, halten Sie sich mal bereit. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an, aber wenn wir anrufen,
wir rufen
Sie
an, genau, das habe ich auch gerade gedacht, ja.
Das lasse ich mal so gelten, jetzt in dem Fall für den Holm, der da die richtige Lösung fast gesagt hat. Also ein Arbeitssuchender hat sich um einen Job beworben, der Arbeitgeber schickt ihm eine Absage, weil im Moment keine geeignete Stelle frei ist. Er findet den Bewerber so vielversprechend, dass er ihm schriftlich mitteilt, die Unterlagen vorerst zu behalten. Damit liegt er somit auf Eis und das nennt man ein Eisschreiben.
Kriege ich jetzt einen Höflichkeitspunkt, weil ich Holm habe ausreden lassen, weil ich hatte eigentlich dieselbe Idee.
Es kam mir auch so vor, als würde das stimmen, was sie da sagt.
Ja. Also dann machen wir mal hier Holm und
Leni. Machen gerade sein Excel-Sheet kaputt, beziehungsweise die Formel, weil jetzt gibt es nämlich Komma.
Ja,
eigentlich war das ein Team-Effort hier.
Genau, was uns übrigens heute auch noch fehlt, ist ein Unparteiischer, den ich jetzt hier noch zu Rate gezogen hätte. Bei der ersten Folge war das der Steffen von Nerd, Nerd, Nerd. Liebe Grüße. Aufgrund der Spontanität und des späten Zusammenfindens hier fällt das quasi aus. In der nächsten Folge ist da hoffentlich jemand wieder dabei. Vorzugsweise eine Frau natürlich. mal gucken, vielleicht kann ich die Becky dafür gewinnen. Ja, genau. Ja, das gebe dann ja einen halben Punkt oder einen ganzen Punkt. Was sagt Jenny?
Ja, das musst du jetzt entscheiden, ja.
Hm.
Jenny sagt, ich verdiene auch einen halben Punkt. Ich habe nur einfrieren gesagt.
Ja, schwierig. Ja,
du hast ja das mit dem Konkurrenzdenken ausgedacht. Ja, du musst da jetzt durch.
Wir können ja mal gucken, wie der Abend noch so läuft, ob ich überhaupt später noch einen Punkt kriege. Und dann kannst du mir geben, wenn ich sonst keinen habe.
Was ist das?
Das ist der Timer.
Das wäre jetzt die 2-Minuten-Warnung. So.
Ja, wir sind ja drunter geblieben.
Genau, ich klicke jetzt hier mal auf Stopp, das lief jetzt noch weiter. Da muss ich mir auch noch irgendwie einen Algorithmus, irgendwas suchen, was
den Timer dann stoppt.
Was den einen Sound stoppt, ja. Also es gibt zwar einen Stoppe alle Sounds Knopf, aber den kann ich ja nicht drücken, wenn ich, also den könnte ich koppeln mit dem das war richtig Jingle-Button, aber ja, da muss ich mal noch gucken bei Gelegenheit. Gut, ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, warum wurden im September 2009 in Kanada 100 fabrikneue Schlagzeugbecken in der Erde verbuddelt?
Aus Religiösen der First Nation?
Nein.
Okay.
Um Maulwürfe zu vertreiben.
Mm-mm.
Aus Umwelt. Es hatte was mit Umwelt und mit Tieren zu tun.
Nein.
Die waren schlecht produziert und die Firma, den Firmen war das so peinlich, dass sie sie irgendwo verbuddeln mussten, damit das nicht rauskommt.
Nein. Grüße an Atari.
Die sind aber wieder ausgegraben worden.
Nein, sie waren
nicht. Sie waren radioaktiv?
Nein, sie waren nicht radioaktiv.
Wurden sie denn ganz vergraben, also richtig mit Erde bedeckt und waren hinterher weg?
Nein.
Also.
Wie jetzt? Ja oder nein?
Standen sie noch raus?
Ja, sie oder waren sie also nicht? Ich nehme an, sie wurden ganz verbuddelt und nein, die waren danach nicht weg.
Die wurden wieder rausgeholt?
Ja.
Um den Klang dieser Becken abzurunden, hat man sie in die Erde vergraben.
Ah, sehr gut.
100 fabrikneue Schlagzeugbecken wurden für 8 Monate in der Erde verbuddelt, um die Schlagzeugbecken in kurzer Zeit künstlich altern zu lassen. Grund ist der, dass man festgestellt hat, dass bespielte alte Schlagzeugbecken besser klingen als nagelneue unbespielte.
Coole Frage, coole Lösung.
Ja, cool.
Das war jetzt, glaube ich, ein eindeutiger Punkt für Jenny.
Ja.
Sehr.
Hey.
War das jetzt geraten oder wusstest du, also hast du
das? Nee, das war jetzt völlig geraten. Also eine andere Erklärung gab es, um ehrlich zu sein, nicht. Warum sollte man sie verbuddeln und dann wieder rausholen?
Ja, habe ich auch überlegt, ne, als ich das geguckt habe.
Ich dachte jetzt dann vielleicht, da war ein Geysir und man wollte eine Kunstinstallation machen und wenn dann das Wasser von unten gegen die Trommeln prasselt und dann drücken die sich raus und man so.
Nächste Frage ist etwas schwerer. Da hat sich die Originalcrew in Anführungsstrichen auch so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Warum hängen an einer Bundesbehörde in Berlin 6 Briefkästen, in die man nichts hineinwerfen kann?
Die sind tot. Tote Briefkästen.
Nein.
Damit es so aussieht, als ob da mehr Arbeit vorhanden ist, als tatsächlich da ist?
Nein.
Sind sie denn trotzdem grundsätzlich benutzbar? Also man kann nur nichts reinwerfen, aber sie sind trotzdem benutzbar.
Ja.
Dürfen nur Bürger nichts reinwerfen?
Nein.
Kann man nicht oder darf man nicht? Also sind sie so verriegelt, dass man auch nichts einfach reinwerfen könnte?
Jein.
Oder kommt man nur nicht dran?
Doch, dran kommst du.
Sind das vielleicht denkmalgeschützte Briefkästen?
Nein.
Und man darf sie nicht abnehmen? Okay.
Kommen da Briefe an den Weihnachtsmann rein?
Nein.
Das ist die BAM, die Bundesanstalt für ästhetische, die BAM, die Materialforschung, Feuerwerkskörpertester.
Nein.
Das sind die Dummy-Briefkästen mit denen.
Oh, ich fand es eine schöne Idee, schade.
Ja, das war eine schöne Idee.
Das wäre auch noch weitergegangen.
Hat er gesagt, welche Behörde das ist?
Nein, Bundesbehörde.
Nee. Eine Bundesbehörde. Ist es vielleicht die Bundesbehörde von Andi Scheuer und er dachte sich, 6 Briefkästen sind bedeuten noch mehr Bedeutung? Nee. Also es ist nicht das Verkehrsministerium?
Nein.
Ist es das Finanzministerium?
Nein.
Innenministerium?
Ist es eine Bundesbehörde, die man kennt, die einem auf der Zunge läge?
Vielleicht.
Oder eher eine exotische.
Also ja, man kennt sie. Ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, ja.
Wozu braucht eine Behörde 6 Briefkästen, die sie nicht benutzt?
Stehen diese Briefkästen für irgendwas? Das ist eine Symbolik.
Nein, Jenny nochmal, das habe ich gerade nicht.
Ich habe jetzt bloß laut gedacht, wozu braucht eine Behörde 6 Briefkästen, die sie nicht benutzt? Das scheint mir kontraproduktiv zu sein. Also für irgendeinen Zweck haben die.
Sie werden benutzt.
Sie werden benutzt. Ich sag ja, die müssen einen Zweck haben. Also Bundesbehörden so generell haben nicht 6 Briefkästen, ohne dass es. Sind es vielleicht Nistkästen?
Nein.
Für Vögel? Okay. Mm-mm.
Also sie werden auch als Briefkasten benutzt. Also sie werden jetzt nicht irgendwie als Bierdosenablage oder heimliches Schnapsversteck genutzt. Mm-mm.
Schnapsverstecke macht man bei Behörden intelligenter als Briefkästen.
Die dritte Schublade von oben war es immer.
Ja, oder in den Gesetzestexten.
Ah.
Deswegen ist es besonders vorteilhaft, beim Finanzamt zu arbeiten, weil keine Gesetzestexte dicker sind. Ah.
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also war nicht in der Frage schon drin, dass die Briefkästen nicht genutzt werden? Oder habe ich das irgendwie falsch mitbekommen?
Warum hängen an einer Bundesbehörde in Berlin 6 Briefkästen, in die man nichts hineinwerfen kann?
In die man nichts hineinwerfen kann?
Kann man etwas rausnehmen?
Nein.
Geht es jetzt um das Werfen? Also kann man nur was reinschieben? Ist da einfach ein Schredder hinten dran?
Nein.
Also sie werden benutzt, man kann nichts reintun, aber man kann auch nicht rausnehmen. Es ist rätselhaft. Bankys
Briefkasten.
Also in einer regulären Sendung hätte ich euch jetzt schon einen Tipp gegeben, aber ja. Hm.
Es sind Referenzbriefkästen. Das ist nämlich die Bundesbehörde für Kommunikation und Postwesen. Und da hängen 6 Referenzbriefkästen wie ein Postbriefkasten, ein ordentlicher, vernünftiger, den Normen entsprechender Postbriefkasten auszusehen hat.
So mit dem Pizzakarton in der Bibliothek in München. Ja, so bitte nicht.
Nee, eher so wie der Urmeter in Paris. Also, dass man sieht, so, dies ist der Urbriefkasten.
Leider nicht.
Warum hängen die da? Weil sie jemand da hingehängt hat.
Das auf jeden Fall,
Punkt.
Ja.
Werden sie nur von der Behörde nicht benutzt? Also gehören die überhaupt der Behörde?
Ja.
Okay.
Aber die hängen jetzt nicht irgendwie am Kanzleramt und drumherum ist dann halt irgendwie 30 Meter Selbstschussanlage und da kommt halt normal nicht hin, um was reinzuwerfen.
Nein.
Oder sowas in der Art.
Also Otto Normalbürger kommt daran.
Aber kann nichts einwerfen.
Aber kann nichts einwerfen, das irritiert mich. Was macht man sonst mit einem Briefkasten?
Kann was rausnehmen, aber dann ist es ja kein Briefkasten.
Ja, ich kann leider nichts weiter zu sagen.
Also er funktioniert aber schon in die gleiche Richtung, wie man es von einem Briefkasten gewohnt ist. Also grundsätzlich käme da von außen was rein, das wird gesammelt und dann irgendwann im En-Bloc entnommen.
Ja.
Aber man kann nichts reinwerfen. Das ist ein digitaler Briefkasten.
Nein.
Ist es ein Briefkasten, wie man ihn kennt? Also Form.
Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das ein ganz normaler Briefkasten ist.
Verdecken diese Briefkästen vielleicht einfach etwas im Mauerwerk? Da soll irgendwas nicht gesehen werden und dann wird da halt ein Briefkasten rangehängt, weil es ist total unauffällig. Da achtet niemand drauf und sieht dann nicht das, was da drunter ist.
Nein.
Noch?
Warum sind es eigentlich 6?
Doch. Ja, 6. Hängen die nebeneinander?
Ja.
Haha, weil es da keine Straße mehr gibt. Die Briefkästen hängen überm Fluss. Oder über oder vor oder an was anderem. An einem alten Stück Mauer oder so. Da kommt man einfach.
Ist die Behörde an 6 Tagen in der Woche geöffnet? Oder an 7?
An 7.
Warum hat sie dann nur 6 Briefkästen?
In die man nichts einwerfen kann.
Ich meine, logisch wäre dann, dass man 7 hat und für jeden Wochentag einen Briefkasten.
Außer für den das einen Tag, an dem offen ist. Außer für den einen Tag, an dem offen.
Oder?
7 Briefkästen, Montag bis Sonntag und der, also heute der Freitag Briefkasten.
Ja, aber es sind ja 6, dann müssen es ja 7 sein. Für jeden Wochentag einen.
Da werden zeitkritische Dokumente, die nur an dem, also die, das muss bis Freitag eingeworfen sein und deshalb kann freitags nur der Freitag-Briefkasten genutzt werden und die restlichen 6 nicht.
Ja.
Um sicherzustellen, um nachzuvollziehen, dass man es auch wirklich am richtigen Tag, weil da zum Beispiel irgendwas mit Wahlen oder mit Passwesen oder Visum oder sowas in der Art. Also Dinge, die halt wirklich zeitkritisch sind. Das Finanzamt hätte auch Fristen, aber es ist ja eine Bundesbehörde.
Naja, die Sache ist, wir haben einen Briefkasten und es gibt dann einen Stempel.
Also um es kurz festzuhalten, da hängen 7 Briefkästen und man kann, wie Holm schon gesagt hat,
nur einen davon
immer
benutzen.
Nur an einem
Tag. Aber du hast 6 gesagt.
Nee, 6 sind nicht benutzbar, aber 7 hängen
da. Ach, 6 sind nicht benutzbar. Ah, also waren es von Anfang an 7.
Es waren sieben und die rotieren durch. Und jeden Tag haben sie was anderes. Und jetzt will er noch wissen, was.
Die Bundesbehörde will ich jetzt noch hören, ja.
Mhm.
Also es ist nicht Bundesfinanzministerium, es ist nicht das Verkehrsministerium, es ist nicht das Innenministerium. Was haben wir denn noch? Umwelt und tralala, wir haben Familienministerium. Weißt du eigentlich, wie viele Bundesbehörden es gibt?
Ich denke, es ist irgendwas Großhoheitliches, dass es wirklich um irgendwas, wo es wirklich um die Wurst dann geht.
Also was Termine angeht, gibt eigentlich
ob es am richtigen Tag dann kam oder nicht. Und wenn man am falschen Tag nichts einwerfen kann, dann ist es auf jeden Fall gewahrt, dass es wirklich auch dann explizit an diesem Tag eingeworfen wurde. Oder die haben Vertretungsregeln und rotieren durch, so wie der Kriminaldauerdienst oder sowas. Das eine ist die Früh und das andere ist die Mittagsschichten. Die haben auch zwei verschiedene Briefkästen, damit die nachts nicht die Briefe von denen von tagsüber sortieren müssen.
Es muss in Berlin sein, ja?
Bundesbehörde.
Ist in Berlin, ja.
Okay, gucken wir mal. Berlin, Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit.
Googeln ist übrigens verboten, ja? Also.
Weißt du, wie viele Behörden es gibt?
Ja.
Gott sei Dank hast du Berlin eingekriegt.
Kann man drauf kommen? Kann man auf die Behörde kommen durch das, was wir jetzt schon wissen? Ah ja.
Ja, also wie gesagt, das ist keine unbekannte Behörde, von der man noch nie was gehört hat.
Es gibt, ich glaube, es gibt über 100 Behörden im ganzen Bundesgebiet. Also es könnte auch Köln, München oder Bonn sein.
Also wenn es das Ganze nicht schon beenden soll, dann ist es zu laut.
Ich muss.
Planungsamt der Bundeswehr.
Und den
Bundesamt für Digitalfunk und Behörden der Organisation mit Zeit. Sicherheitsaufgaben.
Zeit ist um. Also, die Behörde ist das Deutsche Marken- und Patentamt. Dort hängen 7 Briefkästen für jeden Wochentag einen, wobei nur der Briefkasten für den aktuellen Tag offen ist. In den anderen 6 kann man also nichts hineinwerfen. So kann genau festgestellt werden, wann welche Patentanmeldungen eingeworfen wurden.
Ah, das macht Sinn.
Ich hätte es trotzdem fairer gefunden, wenn wir die Liste durchgegangen
wären. Ja, aber die Zeit zu knapp.
Da wäre ich.
Ja.
Aber genau so einen Zweck habe ich mir halt gedacht, aber aufs Patentamt wäre ich niemals gekommen. Ja.
Das waren aber jetzt. Genau.
Der kommt auch aufs Patentamt.
500 Euro für Hugo Egon B. aus Hamburg.
Buchste Hude.
Das war da, also wie gesagt, in einer regulären Sendung hätte ich euch vielleicht schon vorher darauf hingewiesen. Ob das vielleicht nicht mehr Briefkästen sind oder.
Na gut, da kam er. Aber was denn jetzt diese hoheitliche und uns kommt wirklich drauf an? Was wäre denn, also jetzt mal, was wäre jetzt, wenn zwei Menschen am selben Tag, also es geht ja vermutlich darum, um da halt dann wirklich klarzustellen, wer jetzt das Patent als erster eingereicht hat. Wenn jetzt zwei Menschen am selben Tag die gleiche Idee einwerfen.
Ja, gute Frage. Müsste wahrscheinlich jeder irgendwie vorweisen, dass er als erstes die Idee hatte oder so. Also oder nachweisen, vermute ich jetzt mal.
Da gibt es ja dann auch Anwälte für.
Ja.
Patentanwälte. Aber kommt wahrscheinlich auch nicht so oft
vor. Ja, also Patentwesen schwierig. In Deutschland auch nochmal anders als in USA zum Beispiel. Zumindest habe ich das so ein bisschen rausgehört in der letzten Folge CRE mit dem guten Pavel zu Terravision. Da war auch Terravision, ne? Ja. Terradingsbums, ja. Das ist der, was Google geklaut hat. Egal. Hört CRE von Tim Pritloff. Kann man nichts falsch machen.
Bekam bisher nur davon berichtet in der im Radioschleifen, aber ist auf der Zuhörenliste.
Und kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, warum steht auf dem Hauptfriedhof in Hamburg-Altona seit August 2008 ein Fußballtor aus Beton?
Weil ein Fußballspieler verstorben ist und er unbedingt mit diesem Fußballtor beerdigt werden wollte? Als
Nein. Mist.
Seit wann?
2008. Ich glaube, die Jahreszahl ist, ja.
Seit 2008 oder 2018?
2008. August 2008.
Weil der Erfinder des Fußballtors, wie wir es kennen, gestorben ist und der liegt in Hamburg auf dem Friedhof.
Mhm. Der ist, glaube ich, schon vor einer Weile gestorben.
Ist umgefallen.
Also der Erfinder des Fußballtors muss irgendwann im 19. Jahrhundert verstorben sein und dann wäre das ein bisschen fernab.
Ja, steht da nur ein Tor?
Oder? Nee, das kann es nicht sein.
Ja, Jenny, doch. Frag.
Ich wollte gerade sagen, weil der HSV aus der ersten Liga abgestiegen ist. Und deswegen hat man den deswegen hat man den Bundesliga-Dino beerdigt, aber das war ja erst später.
Nee, das war ja erst später, ja. Nee, da steht, soweit ich weiß, nur ein Tor.
Gibt es denn ein Komplementärtor in einem anderen Friedhof? Ist das so eine städtepartnerschaftliche Geschichte?
Nein.
Hat es mit einem Menschen zu tun, dem Tod eines Menschen?
Nein.
Ist es Kunst oder kann das weg?
Ja.
Es ist Kunst. Na okay, über Kunst lässt sich ja streiten.
Das reicht doch eigentlich als Antwort jetzt.
Gibt es denn im Rahmen dieser Installation oder ist das nur ein Teil einer größeren Gesamtinstallation? Also stehen irgendwo dann vielleicht noch andere Monopoly-Figuren oder weiß der Geier was? Also ist das ein Teil einer Gesamtkunstinstallation, die...
Ja.
Stehen diese ganzen anderen Installationen auch in Hamburg? Also gibt es noch andere Modelle dieses Tores in Nein. Hamburg?
Auf dem Platz vor dem Tor sind 11 Gräber, die angeordnet sind, wie auf einem Fußballspielfeld.
Kann ich so nicht gelten lassen.
Oh. Was war 2008? Gab es da nicht eine EM?
Müsste EM gegeben haben, oder?
Also hat die Künstlerinstallation mit Fußball zu tun?
Ja.
Ist der Künstler Fußballfan?
Wer jetzt der Urheber der Installation ist, nicht bekannt. Das ist auch nicht Teil der Lösung.
Aber irgendwas an diesem Friedhof sieht schon aus wie ein Fußballfeld. Und dann wurde einfach nur noch das Tor dazu gesetzt. Ich habe ja 11 Gräber gesagt, aber das stimmte ja irgendwie nicht.
Ja, genau.
Es war früher ein Fußballplatz und die haben mehr Platz gebraucht und da haben sie den Friedhof erweitert und dafür das alte Stadion abgerissen und dann...
Nein.
Und das Tor stehen lassen.
Das ist schon als Tribute dann halt einfach das Tor nochmal dahin gebaut, wo es früher war.
Sind die anderen Gräber jüdische Gräber?
Nein, also ist nicht bekannt.
Hätte ja sein können, dass es so eine Installation ist mit ehemaligen jüdischen Fußballspielern aus Hamburg. Zur Erinnerung sozusagen.
Nee, ist es nicht.
Das wäre immer düster. Ich stelle immer mit den düsteren Fragen.
Sehr hallo.
Ja, und wir müssen in jeder Sendung eine Friedhofsfrage dabei haben.
Was müssen wir?
Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich in jeder Ausgabe eine Friedhofsfrage dabei hatten. Muss ich noch nachgucken.
Aber es ist ein normaler Friedhof, der noch im Betrieb ist.
Ja.
Und dieses Kunstwerk schmückt den Friedhof oder erweitert sein kulturelles Angebot.
Ja.
Ich meine, inwieweit kannst du denn das kulturelle Angebot eines Friedhofs erweitern?
Ja, indem man zum Beispiel hübsche Statuen hinstellt, die jetzt nicht nur Gott und Engel mit Rettungsringen sind oder sowas.
Das stimmt, das stimmt.
Ich habe da eine schöne Collage von Fotos von Engeln auf dem alten Saluja Friedhof. Wenn man die ein bisschen nachkoloriert, dann sieht es aus, als wird der eine Engel dann so einen Rettungsring werfen, der andere, der sitzt da und denkt sich langweilig. Und ich muss das mal raus, das schicke ich mal runter.
Solange sich die Engel nicht...
Mann über Bord. Ne? Also, er hat dann so einen Ehrenkranz oder so.
Solange sich die Engel nicht die Augen zuhalten, ist alles gut.
Es gibt auch einen, das sieht. ich such's mal raus.
Gibt es auch einen Fußball?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Ich gehe gerade die ganze Zeit irgendwie durch, was an dem Friedhof noch aussehen könnte wie ein Fußballfeld, außer dass der Friedhof halt aussieht wie ein Fußballfeld. Oder dass die Gräber halt irgendwie speziell angeordnet sind. Was kann da denn noch? Oder dass es sowas gibt, was wie eine Tribüne aussieht? Oder?
Also mit der Anordnung der Gräber warst du ja auf jeden Fall schon mal nicht falsch. Nur das mit den, also das war richtig, aber das mit den 11, das ist nur 11, 22? Das stimmt nicht. Nein, also, nee.
Das sind 23 mit dem.
Nee. Also es gibt keine Zahl, so, das ist noch auf jeden Fall, das ist noch so ein sehr grenzwertiger Tipp, den ich geben kann.
Sind die wie auf einer Tribüne um dieses Tor rumgelegt, die Gräbern, in der Mitte ist eine freie Fläche? Ja, und dann sieht es aus wie ein Fußballstadion.
Ja,
ist das der Kinderfriedhof?
Ich lasse das mal so gelten, was Leni jetzt gesagt hat. Ein Teil des Hauptfriedhofes von Hamburg-Altona liegt im Schatten der Westtribüne des HSV-Stadions. Seit September 2008 können HSV-Fans dort ihre letzte Ruhe finden. Dieses Friedhofsareal hat ungefähr die Größe eines halben Fußballfeldes und die Gräber werden in abgestuften Rängen in Tribünenform angelegt. Zur Abrundung der Optik gibt es nun dieses Fußballtor aus Beton.
Ist ja schräg. Okay.
Ein Punkt für Leni.
Mein Mann ist Friedhofsgärtner, der ist jetzt sehr stolz auf mich.
Und Dropbox Paper will aus Leni lehnt machen.
Ja, ich kenne das.
So, gut. Vorletzte normale Frage. Und zwar, was ist das Concorde-Phänomen?
Was? Nochmal bitte.
Was ist das Concorde-Phänomen?
Concorde.
Mit C?
Darf man, wenn man.
Ja.
Concorde, die Flugmaschine?
Ja.
Dass man, wenn man sich in die Concorde setzt und in die richtige Richtung fliegt, dass man dann einen Tag lang Silvester feiern kann. Am Stück.
Nein.
Und wenn man es lang genug macht, dann wird man nie älter.
Dass man eine Firma hat, die nur. Ein paar Abstürze mit dem Flugzeug haben muss und schon geht's baden.
Nein.
Aber hat es mit der Firma Concorde zu tun?
Nein.
Mit dem Flugzeug?
Nein.
Mit der Stadt Concorde?
Nein. Es gibt eine Stadt.
Ja.
Okay.
Die amerikanische Stadt Concorde.
Ah.
Oder Dorf oder was auch immer. Mhm. Da gab es doch diese große Unabhängigkeitsschlacht bei Concorde.
Es gibt doch auch eine Einkaufskette Concorde. Also Accord gab und Concorde glaube ich auch. Aber damit hat es nichts zu tun.
Nein.
Hat das was mit dem Wort Klang zu tun oder mit der Anordnung der Buchstaben in dem Wort?
Nein.
Und mit der ursprünglichen Wort mit dem, wofür das Wort steht, also Eintracht?
Nein.
Concorde-Phänomen.
Also wird geschrieben wie das Flugzeug, aber hat nichts mit dem Flugzeug zu tun.
Ja. Also.
Ist es ein physikalisches Phänomen?
Ja.
Irgendwas wahrscheinlich mit Wellen oder so.
Nein.
Okay. Mit Ton?
Nein.
Mit Tieren?
Nein.
Mit Proportionen?
Nein. Ja.
Gibt es nicht sowas wie Concord und Konkav?
Das ist Konvex und Konkav.
Nee, Konvex.
Ja, okay.
Ja.
Also es ist ein physikalisches Phänomen.
Ja.
Okay. Ist es das, wo das, also wenn du einen Krankenwagen hast, der sich nähert, du das, den Ton praktisch gar nicht hörst und wenn er sich entfernt, ist das super laut?
Das ist der Doppler-Effekt.
Wir stellen fest, dass Jenny schon lange keine Physik mehr hat.
Das ist bei mir auch schon länger her.
Ich habe keine Ahnung von Fußball.
Physik war auch nie mein Fach. Ich habe nur eine gute Note gehabt, weil mich die Lehrerin nach vorne geholt hat und ich dann durch mündliche Teilnahme die schriftlichen Tests ausbessern konnte.
Mündliche Prüfung. Hat's gereicht? Wir haben es reichend gemacht. Bitte gehen Sie jetzt. Verlassen Sie diese Schule und kommen Sie nie wieder.
Ich schleife Sie durch.
Ja. Ich möchte, dass sie gehen.
Ja. So schlimm war es nicht.
Bei mir schon.
Ja. Ich würde eigentlich gerne einen Tipp geben, aber ich darf ja nicht.
Concord.
Aber es ist ein physikalisches Phänomen. Nicht ein biologisches, noch nicht ein soziales, ein physikalisches.
Jetzt hat er schon dreimal ja gesagt und jetzt.
Ja, physikalisch, biologisch.
Weil ich denke jetzt an Fischschwärme oder irgendwelche Dinge oder überhaupt Schwarm. Also Concord ist ja Eintracht und auch zusammen, kann ja auch Zusammenhalt sein.
Nee.
Also so Kugelhaufenreaktor. Es sind nur Kugeln, die müssten eigentlich rollen, aber nicht, sondern verklumpen, obwohl sie rund sind.
Nee, ihr seid.
Oder Fischschwärme.
Hat das was mit Haftung zu tun?
Nein.
Ist es denn etwas Neuzeitliches oder ist es etwas, was auch vor x Zeit schon hätte gefunden oder
so? Also
hat
es sozusagen Newton entdeckt?
Nein. Also es ist etwas Neuzeitliches.
Mhm.
So würde ich jetzt sagen. Also das gab es vor, sagen wir mal, 1000 Jahren oder 100 Jahren gab es das noch nicht.
Mhm.
Also gab es das noch
aus
nicht?
Gründen.
Oder hat man es bis dahin bloß
noch
nicht entdeckt?
Nein, das gab es noch nicht.
Das gab es noch nicht, okay.
Aber du bist dir selber nicht sicher, ob es physikalisch oder biologisch ist.
Ja, ich glaube. Man kann es auf jeden Fall anfassen, um da mal noch einen letzten Tipp
zu geben. Das ist, wenn du so einen komischen Schleimball hast und den zusammendrückst und der ganz langsam wieder die Form annimmt.
Mm-mm.
Mm-mm.
Aber es hat so sehr nichts mit dem Flugzeug zu tun, dass es jetzt auch nicht mit irgendwelchen Strömungen oder ähnlichem zu tun hat. Oder Strömungsabriss oder so.
Mm,
weil dann hätte es ja doch mit dem Flugzeug zu tun gehabt.
Ja.
Also das Flugzeug.
Ja, ich habe ja auch noch Wellen
raus.
Gefragt. Das würde ja auch unter Wellen zählen.
Genau, das wäre auch so ein.
Also das heißt so, weil es die Concorde quasi das da unabsichtlich namensgebend war, sozusagen.
Aber da gibt es ja so diese anfassen. Sachen, wenn man hinter einem Düsentriebwerk herfährt und wenn das Flugzeug zu schnell ist und dann hat man da halt so einen Unterdruck, dass man dann halt nicht hinterherfliegen kann, man stürzt dann halt ab und solche Sachen. Also warum man nicht direkt hintereinander fliegen darf mit irgendwelchen düsengetriebenen Maschinen, oder?
Nein, das
aber das ist ja alles ist Strömung und Luftströmung oder Wellen. Also das passt, würde alles in das passen, was es nicht ist.
Aber hattest du nicht gesagt, man kann es anfassen?
Hm.
Ist es das Phänomen, wenn Vögel in die Triebwerke fliegen und dann?
Nein, das ist es nicht.
Dann stürzt das Flugzeug ab. Boah, Feuer! Verzweiflung. Tod. Man kann es anfassen. Die Maschine ist der Namensgeber. Das ist echt schwierig.
Mhm.
Ist es. Nee. Ist es die Form der Concorde? Hat es damit zu tun?
Ja.
Das ist ein anderes Wort für den Flugzeugmodus auf meinem Handy.
Nein.
Ich habe da gerade so hingeguckt und dachte, oh, guck mal, ein Flugzeug.
Also die Concorde hat ja die schwenkbare Spitze, weil sie halt je nach Flugsituation dann ja. sich gerade ausgerichtet hat oder halt dann abgeknickt hat. Aber das hat ja wieder mit Luftströmung zu tun. Damit hat es ja nichts zu tun, heißt es.
Ja, Luftströmung kann man übrigens nicht anfassen, ja?
Ja, aber also da war jetzt schon viel Richtiges dabei, was Holm gesagt hat.
Vielleicht haben das ja manche Vögel auch, dass sie so den Kopf schwenken, um in eine andere Richtung zu gehen.
Nein.
Wir sind sicherlich ganz nah dran.
Nein.
Oder dass Vögel in der Formation fliegen. Wegen Luftwiderstand. Erst so, das kann man nicht anfassen.
Das ist, wenn... Nee, aber nicht. Ich verstehe nicht, wie man es anfassen kann.
Ich auch nicht.
Weil alles, jede Antwort hat irgendwie mit Luft zu tun und Luft kann man nicht anfassen.
Meistens nicht, nee.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass es außer der Luftwiderstand ist, der zur Verformung führt.
Nochmal, Jenny,
das ist, wenn ein Objekt auf heftigen Luftwiderstand stößt und sich im Rahmen dieses Luftwiderstandes verformt.
Nein.
Aber du hast doch gesagt, nochmal wiederholen.
Ja, weil ich die Hälfte vom Satz nicht verstanden habe, deswegen.
Also vorhin hatte mal jemand gesagt, dass die Concorde irgendwie eine schwenkbare Nase hat und dadurch die Richtung wechseln. Und das fandst du ganz gut so.
Ja, das hat mit der Lösung zu tun.
Aber wie kann man das anfassen?
Also wenn ich das richtig weiß, hat die Concorde ja eine schwenkbare Nase, weil sie halt, damit sie überhaupt starten kann, irgendwie da wieder die Flügel anders stellen muss. Und dann im Flug dann halt sich zu einem flachen Pfeil dann halt ab einer gewissen Geschwindigkeit dann halt erst formt und dann halt vor der Landung wieder zurück irgendwie. Und dann läge man ja wie eine Rakete nach oben und durch das Abgeknickt sitzt man dann wieder gerade.
So diese was. Musik ist echt creepy.
Letzte Ideen?
Ich bin mir ziemlich sicher, man kann sich anfassen und du hast uns hier an der Nase rumgeführt.
An der Concorde-Nase.
Ja.
Dem Holm könnte das Concorde-Phänomen passieren. Also, es gibt...
In meiner Wirbelsäule.
Nein, woanders. Es gibt Männer, die zu fast gar nichts mehr in der Lage sind, was eine gewisse Sache betrifft. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Penis- oder Schwellkörperimplantate. Dabei kann es zu Komplikationen kommen. Kommt es zu einer Knickbildung der Schläuche, über die der Penis aufgepumpt werden soll, was dann zu einem unschönen Ergebnis führt. Der knickt vorne einfach ab.
Und sieht dann aus wie die Concorde.
Deswegen sprechen Urologen dann von einem Concorde-Phänomen.
Das kann
doch
nicht wahr sein. Okay, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Nee.
Man kann es anfassen.
Kann das ein physiologisches Phänomen sein?
Physisches?
Das ist ja tatsächlich kein biologisches Phänomen.
Ja,
mit Physik hat das tatsächlich nichts zu tun.
Ja, das tut mir leid. Habe ich euch so ein bisschen irregeführt.
Ja gut, wenn der Druck nicht überall gleich ist und dann passiert es, ja.
Ja.
Gut.
Das war eine reine Männerfrage, da fühle ich mich jetzt, also.
Gut.
Ja, ich bin da jetzt auch fein raus.
Nächste und letzte reguläre Frage. Was sind Niedertreter?
Das sind die Leute, die immer nach unten treten, wenn sie erstmal oben angekommen sind.
Nein.
Hat es mit Tieren zu tun?
Mhm.
Aber mit australischen Buschbränden?
Nein.
Hat das Feuer zu tun?
Leni nochmal?
Schuhe? Hat es mit Schuhen zu tun?
Ja.
Mit einer bestimmten Art von Schuhsohle?
Oder mit einer bestimmten Art von, wie man geht, also eine Fußfehlstellung?
Mhm.
Ist es ein Problem für Männer?
Nein.
Oder für Frauen?
Nein. Also, nein. Also, nee, es handelt sich um kein Problem und nein.
Also, männliche Geschlechter Piloten hassen diesen Trick.
Geschlechterunabhängig.
Wie sehen wir lernen auch aus Fragen?
Ist es Slang oder ist es ein Fachbegriff?
Och, ja, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Da muss ich mal nachgucken in diesem Internet.
Das könnten wir ja, naja.
Genau, guck doch mal nach. Ja, auch dafür wäre jetzt, also man, wenn man das in Google eingibt, dann spuckt das direkt quasi die Lösung aus.
Ui. Dann tun wir das nicht.
Auch dafür wäre jetzt ein unparteiisches Jurymitglied praktisch. Das könnte sowas im Hintergrund recherchieren. Gut, okay. My fault.
Also heißt der Schuh Niedertreter oder der Mensch, der den Schuh trägt?
Man nennt den Schuh so.
Ist es eine besonders flache Sohle?
Nein.
Gibt es einen hohen Absatz?
Nein.
Es ist eine Sohle, die sich deinem Fuß anpasst, indem sie am Anfang eine bestimmte Form hat und danach erst sich durch das Material dann halt so anpasst, dass es deinem Fuß entspricht. Also nicht wie die Birkenstock, die dir ja sehr hart vorgaukeln, wie dein Fuß auszusehen hätte. Und deshalb passen die ja immer erst seit Monaten, nach Monaten.
Nein.
Okay.
Also so ergonomische Anpassung der Sohle, meinst du? Mm-mm.
Ist es ein Fachstiefel für irgendeine besondere Dings? Also sowas wie bei der Herstellung von Wein oder bei der Herstellung von Kokain. Da stampfen ja Menschen dann halt die
Kokain?
Früchte. Nein. Ja, bei Wein werden die Früchte gestampft und bei Kokain werden die Kokablätter in Kerosin gestampft.
Das ist es nicht.
Im südamerikanischen Regenwald.
Also es sind keine speziellen Schuhe für irgendeine Berufsrichtung.
Richtig.
Tragen die ganz normale Leute aktuell so?
Ja.
Hast du welche?
Ja.
Dann sind es halt Chucks.
Nein.
Was sind Chucks?
Halbschuhe, grob gesagt.
Nee, das sind Basketballstiefel. Basketballstiefel aus den 1940er Jahren eigentlich gewesen.
Achso, Chucks, die haben ja noch mal so ein bisschen nochmal.
Kennt ihr diese Schuhe aus den 90er Jahren, die so irre fette Sohlen hatten?
Buffalos.
Ja.
Grausam. Nein, die kommen jetzt gerade wieder.
Ja, das sind sie auch nicht.
Nee, die waren furchtbar.
Ich habe
arme Knöchel.
Kommen gerade wieder in Mode. Niedertreter könnten aber auch Vans oder andere Skateboard-Schuhe sein, die dafür sorgen, dass man eine möglichst flache Sohle auf dem Boden bekommt. Also die halt wirklich flach sind.
Nein.
Kann man damit was
ganz Besonderes machen? Ja.
Nochmal einzeln bitte. Jenny?
Kann man mit den Niedertretern was Besonderes tun?
Ja, Leni?
Tritt man etwas im Schuh nieder?
Ja.
Sind es Gartenschuhe?
Nein. Nein.
Also du hast es im alltäglichen Leben an, du kannst damit was niedertreten und es ist nicht im Garten?
Ja, nein. Nee.
Na, machst du das auch, wenn du die Schuhe anhast? Also hast du sie nur an, um diesen Zweck zu erfüllen? Oder sind die auch nur so Alltagsschuhe?
Ich habe sie für den Zweck an. Also. Es sind keine Funktionsschuhe, um das mal so, worauf ihr jetzt wahrscheinlich hinaus wollt. Doch,
das sind Funktionsschuhe.
Also sind es auch keine Hausschuhe, die aus Gründen irgendwo Niedertreter genannt werden. Hausschuhe wären ja Funktionsschuhe, nämlich, dass man sie zu Hause anhat.
Ja, doch, Hausschuhe, ja.
sind das so Reinschlupfschlappen, also wo man einfach, wo man nichts öffnen muss, keine Bändel öffnen, keinen Reißverschluss, sondern man schlupft einfach rein, man tritt es einfach nieder.
Muss ich jetzt mal so gelten lassen. Also Niedertreter ist die offizielle Bezeichnung für Hausschuhe, die an der Ferse keine verstärkte, sondern eine weiche Kappe haben. Eine, die man nach dem Hineinschlüpfen hochziehen, aber auch niedertreten kann. Daher Niedertreter. Also auf jeden Fall, wo ich jetzt auch wieder sagen, Punkt für Leni und Holm.
Ich? Nee.
Ja, weil Holm mit den, das, du hattest das mit den Hausschuhen auf jeden Fall genannt.
Naja, aber ja. Ich fühle mich jetzt nicht mit der Lösung angesprochen. Okay. Mit dem, was ich als nächstes gesagt dann hätte, vielleicht, aber also ich hätte jetzt gefragt, sind es die, in die man von hinten reinschlüpfen kann, okay, ja, statt von oben einzusteigen, aber das wäre ja genauso falsch gewesen. Also gut, ich fühle mich nicht eines Punktes würdig.
Okay, dann gibt es nur einen Punkt für Leni. Gut, ja, damit, ja, die erste Frage, werden wir das als halben oder ganzen Punkt oder
Achso, nee, ich habe ja jetzt ein paar, dann ist das okay.
Okay, wir machen erstmal weiter mit unserer Schätzfragerunde.
Oh nein. Da bin ich jetzt sowieso total schlecht drin, ja, deswegen.
Die Antworten auf die Schätzfragen übrigens schickt ihr mir bitte per Twitter-DM an meinen @MaxSnyder. Ah. Nicht an Galabinitin, sondern an @MaxSnyder. Als DM, gibt kein Zeitlimit, sondern also halt nicht jetzt ewig überlegen, aber morgen. Ja, es gibt jetzt nicht irgendwie so 10 Sekunden und dann ist es vorbei, ne, weil Twitter braucht ja gerne doch mal, würfelt ja irgendwie gerne mal aus, wann DMs zugestellt werden oder nicht. Ich stelle euch Schätzfragen, ihr nennt Zahlen und wie das so Schätzfragen an sich haben, der am nächsten an der Zahl liegt, der hat gewonnen. Das haben wir jetzt dieses Mal, oh, da lief noch der andere Timer. Das haben wir jetzt diesmal nicht dabei, das hatten wir beim letzten Mal, da war zum Beispiel gefragt, wann lief die erste Sendung von Wer wird Millionär Deutschland? Und Philipp hatte zum Beispiel als einziger nicht nur das Jahr, sondern auch Monat und Tag genannt.
War irgendwie nur 10 Tage daneben.
Ja,
oder
ja,
sowas,
genau. Ne? War ziemlich nah dran. aber das hat sich dann übrig, weil, glaube ich, er als einziger auch das Jahr richtig hatte. Oder genau, Jan hatte noch das Jahr, auch das selbe
genau,
Jahr genannt.
Genau, Jan hatte aber er war halt fast eine Woche dran. Oder
genau,
so.
Genau. Und Philipp hatte noch Tag und Monat dazu genannt. Das ist heute nicht der Fall, weil bei den Lösungen kein Tag und Monat vorliegt. Ja, heute geht es passend zur Jahreszeit mal nicht um eine Quizshow, sondern um Horror, Halloween und Co. Das Genre Horrorfilm ist älter, als die meisten wohl vermuten würden. Und auch diese Filme bleiben von der Remake- und Retrowelle nicht verschont. Aktuell läuft eine weitere Fortsetzung von John Carpenters Halloween. Aber wann erschien denn der allererste Horrorfilm? Es gibt einen Bonuspunkt für den Namen des Films. Also die Lösung dürft ihr jetzt gerne. Achso, ich habe das falsche, den falschen Noise Floor gespielt.
Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es hatte doch mit dem Vampir zu tun.
Sagt,
ja,
Lösung,
ich habe auch sowas in Erinnerung.
Müsst ihr nicht sagen, sondern einfach nur mir schreiben. Das ist übrigens das eigentliche Soundbit, was jetzt hier so stimmungsgeladen laufen sollte. Ich muss schon mal meinen Twitter-Client öffnen, pack mir den hier mal an die Seite an. Kannst du Full Size? Ja. Machen wir mal. Gut. Brauche ich mal die andere Maus kurz. Zack.
Was denn?
Ich tippe irgendwas ganz Beliebiges ein und drücke Return. Blub. Fertig.
Nur im Zweifelsfall gewinnt der, der am nächsten dran ist, ne? Also.
Ja.
Egal wie weit weg es ist. Die Jenny muss noch.
Mir fällt der Filmtitel nicht ein.
Ist noch einloggen. Das ist nur ein Bonuspunkt, also.
Wo hast du denn die hübsche Musik geklaut? Die ist hübsch. Jamendo.
Free Sound im Zweifelsfall. Mhm. Ich glaube, das war in dem Fall Soundcloud.
Sehr hübsch, vor allem mit dem Stereo hin und her.
Gut, ich habe von allen drei Kandidaten eine Antwort erhalten. Die Leni hat geschrieben 1957. Der Holm hat geschrieben 1912 Dracula. Jenny hat geschrieben erster Horrorfilm schwarz-weiß 1912.
Oh.
Tatsächlich ist Frankenstein der erste Film, der zumindest laut Wikipedia
da kam als ich nicht drauf.
Solcher gelistet wird und erschien in 1910.
Da sind wir beide gleich
und,
nah dran.
Ja, genau. Also ihr habt beide auf jeden Fall mit dem Jahr da...
Er ist doch näher dran. Er hat 1911 gesagt.
Nee, der Holm hat 12 geschrieben.
Achso.
Haben beide 12 geschrieben. Das ist
vielleicht missverständlich, genau. Also ihr habt beide 12 geschrieben und kriegt damit...
Und Frankenstein lag mir auf der Zunge, aber ich kam mit drauf, deshalb schrieb ich Dracula.
Ich denke an diesen Schwarz-Weiß-Horrorfilm, ich habe die Bilder sogar nach dem Kopf, aber der hieß nicht Dracula.
Der andere, was du vielleicht suchst, ist...
Nosferatu,
genau, 1920.
Also ich habe immer
gesehen, aber der war später.
Ja, den hatte mir IMDb auch erst ausgespuckt. Der ist übrigens da nicht gelistet, der 1910 Frankenstein. Also warum auch immer.
Zu alt. Aber das ist fast eigentlich ist nur logisch, dass man das zuerst verfilmt hat. Das war ja auch sozusagen das erste Mal Horror-Genre überhaupt.
Mhm, genau.
Science-Fiction und so.
Ja. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage.
Wann kam der Metropolis?
Das muss doch auch in den 1920ern gewesen 22 sein.
22 irgendwie oder sowas.
So spät dann doch. Naja, 27 steht, ja.
Oh, ja. Um mal kurz bei den wiedergefundenen Filmrollen zu bleiben. Es laufen aktuell alte Doctor Who-Folgen auf AD1.
Oh. Die alten.
Also die alten, ja. Mit in cool. Restauriert und deutscher Synchro. Ich weiß nicht, ob es im über klassischen Ausstrahlungsweg O-Ton gibt. Ich würde es fast vermuten, zumindest bieten sie das bei den anderen Serien an.
Das ist ein sehr guter Hint. Es gab vor ein paar Jahren auch bei Twitch mal eine Aktion, falls da jemand mal was mitbekommen sollte, wäre ich über eine Information sehr, sehr froh. Mhm. Die hat nämlich bei Twitch jeden Tag 8 Stunden lang die alten Staffeln von 1 bis durchlaufen lassen.
Ende 80er, ja.
Außer denen, die fehlen.
Ja. Gut, nächste Frage. Zu den erfolgreichsten Horrorfilmen gehören die aktuellen Verfilmungen von Stephen Kings S. Aber erfolgreich heißt ja nicht immer auch, dass die Filme genauso beliebt sind. Nebst den Bewertungen der Fans kommt es auch natürlich darauf an, wie viele Leute eine Bewertung abgeben. Die Frage ist, welcher Horrorfilm hat die meisten IMDb-Bewertungen?
Also so allgemein und jetzt nicht nur von Stephen King die Filme,
jetzt
von
nicht
S?
Nur S.
Ja, oder? Genau, nein, nicht nur S, das war halt nur ein Beispiel als zur Einleitung der Frage. Jetzt den
Das ist ja jetzt keine Fettfrage.
Das ist überhaupt nicht meine Welt hier.
Also die meisten IMDb-Bewertungen für einen Horrorfilm.
Ja.
Okay. Und dann welcher?
Ja, der Einwurf von Holm ist natürlich rechtfertigt. Das ist keine Schätzfrage, aber Schätzfrage in dem Sinne, dass man ja irgendwie IMDb immer nicht so, ne, ja, einschätzen kann, wie da Leute denken und ticken und ja.
Also wir raten jetzt, ob es jetzt dann halt 10.000 oder 100.000 oder 2 Millionen
Nee, ich in dem Fall will ich den Namen des Films wissen. Oder wahlweise die Anzahl der Bewertungen.
Du kannst doch die Anzahl der Bewertungen sagen und dann musst du den Film nicht verraten, oder was?
Ja.
Aha, okay. Zu spät.
Komme ich schon wieder auf den. Ah, so hier ist
es. Ja. Gibt übrigens die wunderbare Seite. Ach Gott, wie hieß die denn? Wo man sich. Irgendwas mit Graf. Graf irgendwas, wo man gucken kann, so was so Serien und Filmreihen für IMDb-Bewertung im Laufe der Staffeln haben.
Damit du dann weißt, welche als nächstes abgesetzt werden.
Nee, aber ja, um einfach auch zu gucken, so wie wurden denn Serien eigentlich so bewertet und wie ist es immer so ein Auf und Ab oder wird es stetig besser oder erst so zu Anfang und dann.
Aber es geht darum, welcher die höchste Anzahl hat, egal ob jetzt gut oder schlecht. Es geht einfach nur darum,
die Anzahl der IMDb-Bewertungen, ja. Also wie viele Leute zu diesem Film eine Bewertung abgegeben haben.
Ob jetzt hervorragend gut oder hervorragend gar nicht gut.
Nee, nur die Anzahl der Bewertungen. Also halt egal, unabhängig, ob wie gut oder schlecht der Film ist. Oder.
Boah.
Nee, die beiden Stephen King S-Filme, die waren, also jetzt die Neuverfilmung und die Fortsetzung dazu, die waren, die zumindest, die beiden Horrorfilme, die am meisten eingespielt haben.
Waren ja auch nicht schlecht. Also so
vor. Ich habe sie nicht gesehen, aber es ist nicht so mein Genre.
Ich mag eigentlich Horrorfilme auch nicht. Ich guck meistens weg.
Also sowas wie Halloween oder Alien, also der allererste Alien ist ja doch wirklich sehr.
Ist Alien denn Horror?
Eher am Horror als am Sci-Fi, so, ne?
Mhm.
Also ich kann schon sagen, die Antwort hat mich nicht überrascht, als ich in die Liste geguckt habe.
Ich habe halt überhaupt keine Idee, welche Art Leute auf IMDb sich rumtummelt und
gut, ich habe
auch kommentiert. Rotten Tomato ist auch eher so mein
Ding. Ich habe alle drei Antworten bekommen. Die Jenny hat geschrieben Halloween. Der taucht in der Liste. Schauen wir mal, wo er ist. Platz 28 auf.
Und doch so hoch.
Mit 2350 und 4 Bewertungen auf IMDb.
Gut, dann bin ich mit meiner Zahl weit weg.
Bei 7,7. Leni hat geschrieben The Ring. Ja, und so wenn man halt so am irgendwie ja raten und ne,
dachte ich auch zuerst dran.
Im japanischen IMDb oder so könnte das wahrscheinlich auch richtig sein, wenn man da das Original ranzieht. Gucke ich gerade mal. Warte mal, ist das.
Ich dachte halt, weil der halt in so vielen anderen popkulturellen Geschichten aufgetaucht ist. Aber
hier tatsächlich unter den ersten 50 gar nicht auf. Oder Safari spuckt es gerade nicht aus.
Mein Tipp habe ich abgegeben, weil das schon ziemlich gehypt ist damals und die hatten dann, als der dritte Teil rauskam, gab es dann sogar irgendwelche abendfüllenden Triple Features, also Teil 1, 2 und dann noch Teil 3 hinterher. Genau. Sie hat dann schon ganz schön die Leute abgeholt.
Der Holm hat geschrieben, Scream mit 1,5 Millionen Votes.
Na gut, ja, wenn Platz 28 oder 2000 hat, dann hat Scream sicherlich keine.
Ja, Platz 1 belegt Das Schweigen der Lämmer von 1991.
Ach natürlich.
Mit 1.000.000 und 3.039.235 Bewertungen.
Ist Scream auch in der Liste drin?
Die Frage wäre jetzt, wollen wir den Holm den Punkt geben, weil er mit der Zahl, weil er die Zahl
wo genannt liegt Scream?
Hat. Und
ja, aber dann habe ich ja zweimal gewählt. Also wenn Scream jetzt auf Platz 458 ist und ich habe dann aber mit 1,5 Millionen besser gelegen, dann habe ich ja einmal richtig, einmal falsch. Das ist ja auch irgendwie komisch gewählt. Dann. Ja. Also bewertet, weiß nicht.
Taucht die, glaube ich, auch gar nicht auf Scream. Nee. Auf Platz 2 und 3 übrigens Psycho und Shining. Und auf Platz 4 Alien.
Das ist so logisch. Jetzt, wo du sagst, ist es eigentlich Platz logisch, dass
das... 5 sagt mir gar nichts.
Was ist denn Platz 5?
Tumbbad. T-U-M-B-B-A-D von 2018. Platz 7, das Ding aus einer anderen Welt. Was geschah wirklich mit Baby Jane? Platz 8. Platz 9, die Teuflischen. Platz 11, erst der Exorzist. Okay. Also und auch das Schweigende sticht da auch hervor mit der Anzahl der Votes. Psycho haben wirklich nur 600, knapp über 600.000 bewertet. Das ist auch tatsächlich ganz lustig, irgendwie sich bei irgendwie Serien anzugucken, so gerade auch bei Breaking Bad, so die wichtigsten Folgen irgendwie, oder du würdest dann bei Griftingsbums sehen, das sind die wichtigen Folgen, weil da viele Leute das bewertet haben. Und potenziell sind es auch gute Folgen. Ich gucke mal, wir hatten das irgendwo bei dem Podcast zu Scrubs mit der Claudia genannt. Rate-in-Graph, genau. Rate-in-Graph.com, da kann man nachgucken, Verlauf von Bewertung von Serien. Da ist zum Beispiel Scrubs so, ja, sehr bunt verteilt, aber so mit Ausreißern nach oben hin, eine einzelne nach unten und ja, die letzte nicht existente 9. Staffel ist so ein Klotz im unteren Bereich. Gut, keine Punkte. Einigen wir uns darauf?
Ja.
Ja.
Gut.
Ja.
Also. Wo ist denn Scream jetzt?
Niemand. Moment. Nochmal zurückgehen. Wo ist denn jetzt...
Also wenn es jetzt wenigstens unter den ersten 20 gewesen wäre, dann
hätte
ich vielleicht auf dem Punkt bestanden, aber wenn man schon suchen gehen muss, dann ist halt falsch. Also.
Er listet hier natürlich auch die deutschen Namen alle. Auf Platz 42 die Fliege.
Ja.
Ja. Ne, taucht irgendwo weiter unten auf.
Hätte ich nicht.
Übrigens, die Dr. Who-Sachen sind in der ARD-Mediathek und was das bedeutet, wisst ihr alle.
Okay.
Ich würde es nur. Also.
Schnell schauen,
dass man sich angucken kann.
Genau, schnell schauen, bevor es wieder weg ist. Man kann Sicherungskopien erstellen.
Aber nur noch 6 Tage, noch 7 Tage und so. Also,
ja. Gut.
Also keine Punkte in der Runde.
Genau. Kommen wir zur letzten Schätzfrage. Ja, wobei, wir machen mal vorletzte, weil die jetzt quasi ich das falsch ausgelegt hatte. Ich hätte eigentlich nach der Zahl, nach der Anzahl der Bewertungen fragen müssen. Weil Schätzfrage, ne? Dem Titel, das war jetzt ein bisschen doof, gebe ich zu. Deshalb machen wir jetzt noch zwei, also eine mehr als Kandidaten da sind. Zu Halloween gehört natürlich auch ein anständiger Kürbis dazu. Beim Schnitzen der Gesichter bleibt es längst nicht mehr beim üblichen Smiley-Gesicht und dank dem Internet ist es ein leichtes, so ein Kürbis in ein wahres Kunstwerk zu verwandeln. Aber wie viel wiegt denn der größte Kürbis der Welt?
Hat den gerade nicht den Titel aus, also einer aus Italien gewonnen? Also wird es den aktuellen Titelträger?
Stand 28.09.2021.
Ja.
Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, genau. Kommt aus Italien.
So ein Piss, dass ich nicht genau gelesen habe, wie viel er wiegt, als ich darüber geflogen bin.
Genau, der Artikel zog sich darum, dass er gerade in Baden-Württemberg irgendwie ausgestellt war. Genau. Bei der Kürbisausstellung vor dem Barockschloss in Ludwigsburg war der zu bestaunen im September.
Wir haben unseren mittlerweile leicht angeschimmelten Kürbis vorhin in den Biomüll getan.
Gezüchtet hat ihn Stefano Cutruppi aus der Toskana. Wahrscheinlich habe ich den Namen falsch ausgesprochen und zuhörende Italiener sind gerade gestorben oder beißen ins Lenkrad oder in ihre Kopfhörerkabel.
Bitte, bitte vergebt den Arm.
Ja. Ihr dürft uns gerne Sprachnachrichten zuschicken mit der korrekten Aussprache.
Hast Nachrichten bitte direkt an Nick?
Ja, genau. dev0@galabinit.de.
Bei professionellen Radio gibt es ja die Aussprachendatenbank. Kennt ihr das?
Ja, na, das, bei Wikipedia gibt es das ja ziemlich, auch. Ne? Das so da, ja, wenn es einen Wikipedia-Artikel hat. Ne?
Ja.
Na klar, für Radiomoderatoren ist es natürlich wichtig, dass sie wissen, wie spricht man das aus. Damit die sich nicht blamieren. Überlegt mal noch einen kleinen Moment. Ich gehe der Wärme mal ganz kurz schnell. Wohin?
Oh, das mache ich auch.
Ja, dann machen wir Pipi-Pause. Bis gleich.
Jetzt ist da eine Fliege in meinem Tee. Hätte ich das geahnt, dass das mit dem Kürbis wichtig wird, hätte ich den Artikel gelesen. Aber wem interessiert schon ein fetter Kürbis aus Italien?
Ich habe jetzt schon einen Ohrwurm von der Musik.
Ja, die ist furchtbar creepy. Und ich werde hier auf Körperverletzung verklagen. Ich werde davon sicherlich Albträume haben in den nächsten Wochen.
Rie.
Ich sehe schon die eingesandten Lösungen. Sind alle wieder da?
Ja, hallo. Ich war nie weg.
Okay, also, der Holm hat geschrieben, ist das ein Komma oder ein Punkt?
Das soll ein Komma sein.
Also es ist keine... Das ist eine deutsche Zahl.
Ja, es sind nicht 1000. Also.
Ne, das sind ja, auch, ist das ja auch noch mal wichtig. Die Amis, ist, Amis ja, ja. machen ja bei
Punkt statt Komma.
Da, genau, und andersrum. Da, wo wir ein Komma machen für die Dezimalzahl, machen die einen Punkt. Ja.
Es ist eine Zahl mit einem Komma und einer dreistelligen Nachkommazahl.
Also, der Holm hat geschrieben 36,572 Kilogramm. Die Leni hat geschrieben 300 Kilogramm.
Was?
Und die Jenny hat geschrieben 1250 Kilogramm.
Oder das Ding Kilogramm. War größer als 3 Männer.
Kilo. Ja.
Das Ding war größer als 3 Männer. Also.
Oh. Ja. Oh.
Sein Kürbis.
Das kann nicht leicht gewesen sein. Ja,
sein Kürbis brachte bei den Kürbiswiegemeisterschaften in Italien am Montag stolze 1226 Kilogramm auf die Waage und gilt damit als der schwerste Kürbis der Welt, wie der Veranstalter der Ludwigsburg Kürbisausstellung mitteilte. Der Belgier Matthias Nachnamen spreche ich jetzt nicht aus.
Damit die Belgier dich nicht auch noch hassen.
Ja, genau. Hatte demnach den bisherigen Rekord von 1190,5 Kilogramm inne. Wurde also um 35 Kilogramm von 2016 den Rekord eingestellt.
Die mussten das Ding, glaube ich, mit einem Bagger anschleppen. Mhm. Das habe ich noch in dem Artikel lesen können.
Ich sehe hier ein Foto, wo irgendwie, ja, so mit so Gurten irgendwie und also sehr groß das Teil und ja.
Wow.
Also 36 Kilo war ein bisschen
leicht. Ob der wohl schmeckt?
Der ist, glaube ich, nichts mehr zum Essen.
Ja, ich glaube, der ist nicht zum Verzehr
geeignet,
ja. Ja, das ist ein eindeutiger Punkt von Jenny.
Hey.
Und jetzt aber wirklich die letzte Schätzfrage. Die Tricktechnik in der Filmindustrie hat in den letzten Jahren ja ungeahnte Ausmaße erreicht. Zu den neuesten und größten Errungenschaften gehört sicher ILMs Stagecraft. Also das ist dieses, wir projizieren Teile der Landschaft schon mal auf Filmleinwände um die Umgebung der Schauspieler herum sozusagen. Und man hat dadurch dann schon Beleuchtung und Co. und Stimmung schon während der Dreharbeiten da. Und das ist auch kostensparend. Man muss nicht zu Locations reisen und sehr viele Serien haben da jetzt doch Gebrauch gemacht davon. Auch nicht zuletzt wegen Corona.
Jedoch der Mandalorianer.
Genau. Beim The Mandalorian hat man vor allem damit angefangen. Ja, also ganz groß. Ich glaube, vorher hat man es schon ein bisschen getestet, aber der Mando war da jetzt das große Aushängeschild für auch, ja. Also man sieht es teilweise auch, finde ich, ne? Also man sieht es halt schon, das ist nicht echt, aber es ist jetzt nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder so, ne? Aber es, ja, egal. Man ist natürlich auch in vielen Produktionen auch wieder dazu übergegangen, praktische Effekte zu benutzen, ja? Auch wie bei den vielleicht neueren Star Wars Filmen, da sind wir ja ein bisschen weggekommen von dem CGI pur. In der Prequel-Trilogie. Und auch im Horror-Genre kommt man da natürlich an einigen Stellen nicht herum. Die Frage ist, wie hoch ist die Zahl von verwendetem Kunstblut in einem einzigen Film?
Also ich will wissen, also generell oder in einem Horrorfilm?
In einem Horrorfilm natürlich. Also wie viel Kunstblut wurde in einem Horrorfilm mal verwendet. Bonuspunkt auch hier wieder für den Namen des Films, aber tatsächlich will ich jetzt.
Achso, wo das meiste verwendet, okay.
Also in einem
Und dann
Film,
in Liter, ja?
Genau.
Achso, nicht der Durchschnitt, sondern das meiste.
Ja, also gefragt ist die Literzahl aus einem bestimmten Film.
Und das ist der mit dem meisten.
Genau, und der mit dem meisten bisher verwendeten Kunstblut.
Mir würde gar nicht einfallen, wo so viel geblutet wurde.
Ja, ich habe auch, ich bin durch Zufall drauf gestoßen und war so, und also das ist eine, ja, war überrascht.
Ist es ein bekannter Film?
Ja. Fun Fact, bei Staplerfahrer Klaus wurde kein Kunstblut verwendet, sondern ein Schweineblut. Die Schauspieler wussten zwar davon, aber hatten größte Mühe, das von ihren Klamotten abzukriegen.
Wer ist Staplerfahrer Klaus?
Einfach mal bei YouTube eingeben.
Okay.
Der den gespielt hat, der spricht jetzt Bob Belcher in der deutschen Synchron.
Ja, Kunstblut. Um ehrlich zu sein, ich gucke ja nicht so viel Horror. Wahrscheinlich irgendeine so eine irre Zahl.
Möglicherweise.
Mir würde der Film jetzt aber absolut nicht einfallen.
Ich hätte den auch nicht. Hätte den Film, das ist, nicht vermutet. Sondern irgend so einen typischen Film, den man irgendwie damit verbindet. So rein vom Namen her und so. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht so bewandert. Habe auch den Film nicht gesehen, muss ich sagen. Weiß auch nicht, ob das für oder gegen den Film spricht. Ich habe mal vor Jahren habe ich mit einem Kumpel aus einem Film, aus einer Videothek einen Film ausgeliehen, wo drauf stand, kann Angstzustände und Schweißausbrüche hervorrufen. Und wir dachten so, boah, der ist bestimmt voll cool und gruselig und den nehmen wir jetzt mit. Es war The Curse of El Caro. Und der war wahnsinnig schlecht. Also es war irgendwie so Texas Chainsaw Massacre Schläferz quasi. Zwei Zahlen habe ich schon bekommen. Der Holm ist noch am Überlegen.
Der Holm hat abgeschickt.
Achso, dann.
Schon vor über einer Minute, das okay. Ist Twitter. Ich ja, Holm steht genau, schon seit einer Minute auf dem Balkon und raucht.
Achso, ach da. Ah, okay, gut. Also, die Leni hat geschrieben 500 Liter. Die Jenny hat geschrieben auch 500 Liter. Der Holm hat geschrieben.
Weil ich mich eben so weit verschätzt habe.
12.000 Liter in Worten, 12.000 irgendein Film von Rob Zombie. So, ich schaue jetzt mal nach, ob die 500 das müssen in dem Artikel, den ich da gefunden habe, nicht.
500 Liter Kunstblut haben wir schon in Stadt der Engel, da brauchen wir keinen Horrorfilm für. Bei dem Verkehrsunfall.
Ja.
12.000 klingt aber ein bisschen viel.
Also laut einem Artikel von filmstarts.de wurde in dem Film The Cabin in the Woods von 2012 von Drew Goddard sagte der Regisseur in einem Interview mit NBC, dass er sich nicht mehr an die genaue Menge verwendeten Filmbluts erinnere, es aber eine enorme Menge gewesen sei. Frank Kranz, einer der Hauptdarsteller, wurde gegenüber Bloody Disgusting genauer. Mir wurden erzählt, dass es fast 800.000 Liter waren.
Meine Fresse!
Das kann doch nicht
das
sein.
Das ist doch krank, sagte er. Ob diese unfassbare Zahl wirklich stimmt, wissen wir auch nicht sicher. Klar ist aber, seinen Platz unter den blutigsten Horrorfilmen aller Zeiten hat Kevin in the Woods mit seinem monsterreichen Splatter-Matsch-Finale auf jeden Fall sicher.
Da kann ja eigentlich nur rot gewesen sein die ganze Zeit.
Ja, auf Platz 2 Piranha 3D von 2010 mit 300.000 Litern. Evil Dead von 2013 auf Platz 3 mit 250.000 Liter. Brain Dead, sowas hätte ich da eher vermutet, von Peter Jackson übrigens, mit 19.000 Liter. Carrie mit 4.000 Liter Blut, also der Carrie von 2013. Shining mit 3.000 Liter. Von 1980 übrigens.
Stanley Kubrick natürlich. Aber selbst From Dusk Till Dawn zum Beispiel, ne, die Schwarz-Weiß-Szene, ja. Das waren ja schon locker 1000 Liter Kunstblut oder so.
Nightmare.
Wir merken gerade, du bist ein Experte beim Thema Kunstblut.
Nightmare, mörderische Träume von Wes Craven 1984.
Sagen wir doch einfach, dass Frauen weniger Kunstblut einsetzen würden.
Ja. Und
ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich aber auch um Faktor 20 verschätzt habe. Also
ja, du bist aber trotzdem noch wesentlich näher dran,
genau. Also Holm zwar noch sehr weit weg von der Lösung, aber am nächsten dran im Vergleich zu den anderen genannten Lösungen. Kill Bill 1 und 2 übrigens 1700 Liter. Hallo? Und hier war noch was mit einem Ehrenplatz in dem Artikel, muss ich mal gucken. Und zwar
irgendein Horrorfilm, mit dem eine einzelne Kapsel.
Seit Anfang der 1990er Jahre veröffentlicht Takashi Miike einen kontrovers diskutierten Film nach dem anderen. Und dabei geht es meist ziemlich blutig zur Sache, auch Ichi the Killer ist da keine Ausnahme. Es wird gefoltert und gemordet, was das Zeug hält. Welche Menge künstlichen Bluts der Japaner während der Dreharbeiten verwendete, ist nicht bekannt. Aber die Tatsache, dass die DVD zum Film als Collector's Edition in einem Kunstblutpaket verkauft wurde, was? bringt dem aber zumindest einen Ehrenplatz auf der Liste ein. Okay. Okay. Ah, genau, bei Braindead, ich habe vorhin überlegt, irgendwas war doch da. Da hatten sie irgendwie, genau, weil der so blutig war, haben die Betreiber der Kinos oder so, irgendwo gab es Kotztüten dazu damals.
Ja, aber offenkundig, wenn du nicht 300.000 Liter Kunstblut verbraucht hast, war das ja gar nichts.
Ja, so, gut. Wo ist das Dokument? Da. So, dann trage ich da jetzt ein den Holm. Und jetzt müsst ihr euch noch einig werden, ob die Anfangsfrage, ob das ein halber oder ein ganzer, ja, nee, macht ja dann keinen Unterschied, ne? Ist egal. Ob halb oder ganz. Oder doch? Mathe? Nee, macht das einen Unterschied? Nee, ob ein halber oder ein ganzer Punkt? Nee, ist ja jetzt egal, ne? Weil es gab ja nur einmal, einmal eine Doppellösung. Ja, okay.
Ich habe keinen Stand. Ich habe keinen Stand vor mir.
Also, Holm und Leni 1, Danny 1, dann einmal nicht gelöst, Leni 2, nicht gelöst, Leni 3. Sieht schon mal gut aus. Dann, achso, doch, hier haben wir nochmal Doppellösung. Genau, Jenny und Holm plus 1. Also Holm und Jenny 2. Und dann nochmal für Jenny und Holm einen Punkt. Und mit Gleichstand kann es sein. 1, 2, doch.
Müssen wir jetzt noch Schnick, Schnack, Schnuck spielen?
Dreimal.
Jenny. Während der McSnyder erzählt, möchte ich noch vom Titanenwurz berichten. Vorgestern kam in einem Chat der Titanenwurz über den Weg. Das ist eine enorm große Pflanze, Blume. Und die größte Blüte einer solchen Blume erreichte im Mai 2003 im Botanischen Garten in Bonn eine Höhe von 3,06 Meter. Und da ist auf dem Wikipedia-Artikel noch ein Bild, wie dann drei Männer eine Knolle von einer solchen Titanwurzpflanze heben. Diese Knolle hatte ein Gewicht von 117 Kilo. Und diese 3,06 Meter, das ist einfach nur eine einzige Blüte.
Krass.
An den musste ich vorher denken, als wir diese Riesenkürbisse hatten. Kenne ich erst seit vorgestern, den Titanenwurz.
Also der
Wikipedia-Artikel ist interessant.
Völlig verguckt habe, dann haben wir tatsächlich drei Stand. Alle Kandidaten haben drei Punkte.
Gut abgepasst, Leute. Sehr gut.
Ja.
Ja, aber nur, weil Leni den halben wieder abgegeben hat.
Und dann muss ich mir jetzt noch eine Stichschätzfrage aus den Rippen leiern.
Bitte nichts mit Kunstblut.
Oder hat Leni mit dem halben Punkt von der ersten Runde doch jetzt schon gewonnen? Oder machen wir Stechen?
Ja, wir machen Stechen. Dann
ist spannender.
Ist jetzt sehr, ja, genau. Okay. Es ist jetzt sehr, sehr spät und Mathe war nicht, also ja. Ich hab mich irgendwie in den Mathe-E-Kurs gemogelt auf der Gesamtschule für den etwas besseren Schulabschluss, aber ja. Und noch in Englisch. Aber ja, Schulenglisch halt, ne?
Mein mündlich, wir haben es passend gemacht, war auch Mathe.
Ja. Sehr oft Lemon Tree gehört. Ich überlege, ob ich bei den beiden anderen ich da was. Mm-hmm. Aber wir bleiben mal bei dem beim Thema zu sagen. Ja, auch jetzt wäre es schön, noch einen Unabhängigen dabei zu haben. Ich habe jetzt auch tatsächlich nicht vorbereitet auf, es gibt einen Unentschieden.
Es ist ja auch verrückt, dass wir vorhin beide 1912 geraten. Also ich habe geraten. Ich weiß nicht, wie es bei Jenny war. Ist ja schon verrückt. Ist
doch immer schwierig, so bei irgendwie so harten Fakten irgendwie ein verifiziertes Ergebnis zu finden, ne? Weil bei den Horrorfilmen war ich auch erst bei irgendwie dem Nosferatu-Film, dann bei noch einem anderen, bis ich dann bei 1910 bei Frankenstein gelandet bin.
Ich meine, sie haben ja auch Stummfilme erstaunlich früh gemacht. Ich glaube, die ersten Stummfilme gab es schon 1899 oder so, 1898. Und dann ist ja Horror nicht weit weg. Menschen gruseln sich unglaublich gerne. Das verkauft sich gut. Hast du nicht noch eine Ratefrage? Schätzfrage?
Will auch irgendwas Schönes haben, nicht irgendwie sowas ja. Ja, Vorbereitung ist alles.
Bitte schneiden. Bitte
schneiden. hier wird nicht geschnitten. Wir haben nur einmal.
Ja, beim Jauch wäre jetzt Werbung.
Also genau, wir gehen mal in die Werbung.
Ja. Hier könnte Ihre Werbung eingeblendet werden.
Also höre ich mir lieber dieses tolle Jingle an, als dass ich mir Werbung anschaue.
Du meinst dieses albtraumverursachende Jingle?
Ich finde es toll. Klingt wie Kunstblut. Es klingt wie Kunstblut riecht.
Ja, mir gefällt er auch. Ich habe was gefunden. Und zwar...
Yay!
In welches Jahr wird die früheste bekannte Verwendung des Ausdrucks Süßes oder Saures zurückdatiert?
Auf Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Also die ursprüngliche Verwendung.
Ja, genau. Also in welchem Jahr wurde laut aktuellen Erkenntnissen dieser Ausspruch das erste Mal verwendet?
Das ist ja sehr gemein. Aber nicht in Filmen jetzt, sondern allgemein generell.
Ja, genau, also allgemein nicht.
Oder in Büchern oder irgendwas.
Ich habe alle drei Antworten erhalten.
Haben wir alle drei das Gleiche gesagt?
Das wäre jetzt noch.
Das wäre super, ja.
Die Jenny hat geschrieben 1857. Die Leni hat geschrieben 1890. Der Holm hat geschrieben 1847.
Voll nah beieinander.
Ja, so weit auseinander ist es jetzt nicht.
Die Grafik, die ich hier gefunden habe, auf der dieser Fakt unter anderem steht, besagt, dass die früheste bekannte Verwendung des Ausdrucks süß oder saures im Jahr 1927 in Blackie, Alberta, Kanada bekannt wurde. Und damit ist dann Leni tatsächlich am nächsten dran.
Wow.
Ich hätte echt gedacht, dass es schon vor dem Bürgerkrieg gewesen wäre.
Ja, ich finde es spannend, dass ihr so früh, also so weit zurückgegangen seid. Ich weiß jetzt selber gar nicht, wie weit ich zurückgegangen wäre. Ich glaube eher auch nicht ganz so weit.
Gut, Leni hat gewonnen. Gott sei Dank haben wir einen Gewinner.
Ich hatte da meine Zweifel, ob Kinder früher wirklich dann halt schon solche Dinge dann hätten tun können, ob die Lebenssituation nicht eh noch so sehr eine andere war, dass man eigentlich andere Sorgen hatte, als Kinder abends im Dunkeln auf die Straße zu schicken, um Leute zu erschrecken.
Geht raus, besorgt Süßigkeiten, Kinder.
Ja.
Du kannst den Jingle langsam ausmachen.
Ja, ich kann das jetzt machen.
Spannung hört jetzt langsam auf.
Einen soften Fade-Out hier, damit es endet. Ja. Muss ja nochmal das
Ohr. Ich werde kein Freund von dem Jingle.
Durchgehen, Loopbound.
Gibt es jetzt auch irgendeinen Konfetti-Jingle? Wir haben.
Ja, eine das wäre was.
Ich habe nur noch den hier nochmal.
Yay!
Ja, herzlichen Glückwunsch, Leni. Ich sehe gerade, ich habe dich ja die ganze Zeit falsch geschrieben im Dokument mit ohne H. Deswegen dann passt das auch. Dann macht es da nicht.
War eine schwere
mit H? Du hast mich mit H geschrieben?
Ja, ich weiß auch nicht warum.
Vergesst die Hate-Mails der Italiener.
Bei der ersten Frage habe ich dich, wo ich Holm und Leni reingeschrieben habe, da habe ich noch mit ohne H geschrieben. Ich weiß nicht, warum ich danach mit H geschrieben habe. Ich weiß auch nicht.
Leni.
Aber macht dir nichts draus. Die Leute schreiben meinen Namen auch immer falsch. Also das ist, ja.
Das ist ja ein Trost. Mein Name wird immer falsch geschrieben, deswegen ist es in Ordnung, dass dein Name falsch geschrieben wird. Ich weiß schon, warum man das im Podcast-Format macht, dann kann man nicht gehauen werden.
Ja. Nächste Präsenzveranstaltung steht noch aus. Ja,
gut. So schade.
Oder also auch nächste überregionale Dings, das ist ja auch schwierig. Also, ja, egal. Ja, herzlichen Glückwunsch, Leni. Du trittst dann auf jeden Fall im Finale gegen den Philipp und dann noch zwei weitere bisher unbekannte Teilnehmerinnen an.
Wow.
Und ja, es wird spannend. Es ist auf jeden Fall schön, dass auf jeden Fall eine Dame auf jeden Fall schon mal im Finale ist. Und ja, genau. Dann werde ich jetzt mal dann irgendwie nochmal persönlich jeden irgendwie von den anderen Kandidaten kontaktieren und über die Situation aufklären.
Und dann dürfen wir jetzt dieses Jahr nicht mehr mitspielen.
Und dann dürft ihr dieses Jahr nicht mehr mitspielen. Bei der letzten Folge kam auch ein Vorschlag von Ulrike, dass die ausgeschiedenen Kandidaten ja zum Beispiel für die Finalrunde die Fragen einsprechen könnten.
Das wäre eine gute Idee.
Und sind dann quasi trotzdem dabei, noch sozusagen im Finale.
Ich habe dieses Jahr keinen Adventskalender, also ich habe Zeit. Also noch habe ich keinen Adventskalender, das ist ja noch nicht die letzte Novemberwoche.
Ja.
Ich wäre dabei. So eine kleine Frage einsprechen ist sicherlich süß.
Ja. Dann.
Nee, das ist eine niedliche Idee.
Genau. Die Feedback-Runde machen wir jetzt quasi außerhalb der offiziellen Podcast-Folge. bedanke mich erstmal für eure Teilnahme. Freue mich, dass es noch im Oktober jetzt geklappt hat. Hoffe, ihr hattet dennoch Spaß an dem Ganzen hier. Und
ja.
Ja.
Juhu.
Spaß gemacht.
Hoffe, es gefällt den Hörerinnen auch gerne konstruktive Vorschläge zu allem sozusagen. Und ja, wir schauen dann mal am Ende des Ganzen, wie das so gelaufen ist und ob oder wie wir das wiederholen. In veränderter Form oder so mit Teams oder so oder ja, mal schauen. Gut, dann beschließen wir erstmal diese Folge und verabschieden uns von den Hörern, sagen gute Nacht oder guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Ganz wie es gerade passt für euch. Das war das Intro von Baba Papa. Tschüss.
Tschüss.
Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.